Es war einmal oder wenn Märchen wahr werden. Das ist der Titel der Predigt heute. Und in der Tat beginnt eigentlich der Predigttext mit einer Formulierung, die unserer Märcheneröffnung sehr ähnlich ist. Es war einmal, so beginnen unsere Märchen. Und Jesus, wenn wir so wollen, greift eine bekannte Geschichte, eine Parabel, ein Märchen, eine erfundene Geschichte auf und beginnt sie zu erzählen, und die Zuhörer wussten sofort sozusagen, wie es weitergeht. Ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, es war einmal ein Zicklein, das 7 kleine Kinder hatte. Und dann wüssten wir alle, was erzähle ich? Wolf und diese 7 Geißlein. Genau. Ja. Und Jesus beginnt seine Geschichte ähnlich. Im Lukas-Evangelium im Kapitel 16. Es war, wir könnten einfügen, einmal. Es war einmal ein reicher Mann. Und bei Geschichten, die so beginnen, wissen wir, diese Geschichte hat so nicht stattgefunden. Das ist eine erfundene Geschichte. Und trotzdem kennt sie jeder. Und trotzdem weiß auch jeder, in dieser Geschichte gibt es eine Wahrheit, die irgendwo, irgendwie mit meinem Leben zu tun hat. Bei dem Wolf und die 7 Geißlein könnte man sagen, am Ende sozusagen ist es der Trost, es ist nochmal alles gut gegangen. Ja? Oder man könnte sagen, es gibt immer einen Retter, in diesem Fall war es dann der Jäger, der dem bösen Wolf den Bauch aufschnitt. Ja? Oder es gibt die Erfahrung der Bauarbeiter, es ist immer gut, wenn wir Wackersteine liegen lassen, man weiß nie, ob ein Wolf vorbeikommt, den man sie in den Magen stecken kann. Also man könnte ganz viele Bezüge eventuell herstellen. Jesus nimmt ein Gleichnis oder nimmt eine Geschichte, die in der damaligen Zeit in Palästina sozusagen sehr bekannt war. Die Geschichte sozusagen von einem Reichen und eigentlich, so geht die Geschichte, von einem Armen, ein reicher Zöllner und ein armer Schriftgelehrter. So war die ursprüngliche Erzählung und Jesus knüpft an. Es war einmal ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinen Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber namens Lazarus lag mit Geschwüren bedeckt vor seinem Portal. Kleiner Hinweis, es ist nicht derselbe Lazarus, den wir im Johannesevangelium haben, der Freund Jesu, der gestorben war, den Jesus wieder von den Toten auferweckt, sondern es ist ein armer Mann, ein Bettler, der einfach Lazarus heißt, so wie damals viele Menschen den Vornamen trugen. Gern hätte er den Hunger gestillt mit dem, was von dem Tisch der Reichen fiel, indes die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. An der Stelle einfach als Hintergrund, er sitzt am Eingang, er sieht, wie viele Leute zu den Gelagen, zu den Festivitäten kommen, zu den Partys, die der reiche Mann schmeißt. Und er hätte sich gewünscht, dass er sozusagen sich von dem, was vom Tisch fällt, hätte nähren können. Wir denken da ja sehr europäisch in Richtung, da fällt vielleicht mal so ein Krümel runter oder wenn mal so ein Stück, wie wir, sag mal, bei uns vielleicht ungeschickt die Kartoffel angestochen und fupp, ist sie unterm Tisch, ja. Das ist weit gefehlt. Damals war es üblich, dass man sich sozusagen beim Essen, was wir heute mit Serviette machen, hat man damals mit Brotfladen gemacht. Man nahm Brotfladen, tunkte sie in Wasser, wusch sich damit die Hände und dieses angeschnuddelte, angeklebte Brot warf man unter den Tisch. Es gab also unter dem Tisch reichlich zu essen, eigentlich. Und dieser Lazarus, dieser arme Bettler, hätte gerne das, was nur unter den Tisch gefallen war, gegessen, weil es schon viel, viel mehr und viel, viel besser war, als was er je hätte kriegen können. Offensichtlich war dieser Bettler deshalb Bettler, weil er gehbehindert war. Er konnte nicht weglaufen, er hatte seinen Platz, dort bettelte er. Und er konnte auch nicht weglaufen und sich wehren gegen die Hunde, die kamen. Es waren wilde Hunde, die an ihm rumleckten und die seine offenen Hautstellen, seine Hautkrankheit, die er offensichtlich auch hatte, immer wieder ableckten. Entweder um sie zu lindern oder aber einfach damit immer wieder beizutragen, dass die Geschwüre nie wirklich heilen konnten. Und dann heißt es ganz lapidar, da begab sich, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Abrahams Schoß ist nicht die Teestube im Himmel. Viele Teestuben in den 70er Jahren hießen so. Ja, Abrahams Schoß. Abrahams Schoß war schlicht und ergreifend für die Juden in der damaligen Zeit, die die Bibel ein bisschen kannten, das Paradies schlechthin. Ein anderes Wort für Paradies. Abrahams Schoß, versammelt zu sein mit den Erzvätern in der Gegenwart paradiesischen Friedens bei Gott. Und Abrahams Schoß auf dem Schoß des Erzvaters, des sozusagen des Ersten, dessen, der das ganze Volk sozusagen gegründet hat, von dem das ganze Volk seine Bestimmung empfangen hat, bei dem Gründer schlechthin zu sein. Wunderbar. Wunderbar. Jesus erzählt die Geschichte ganz lapidar. Es begab sich, er wurde also von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, der Reiche aber starb ebenfalls und wurde begraben. Beide waren, wenn Sie so wollen, tot, aber der eine eben doch in einer unterschiedlichen Örtlichkeit, der eine im Paradies, in Abrahams Schoß und der andere zunächst mal nur begraben. Als er im Totenreich, begraben, als er im Totenreich mitten in seinen Qualen seine Augen erhob, sah er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Also diese Geschichte ist deshalb auch eben erfunden, in Anführungszeichen, weil wir ja jetzt nicht sozusagen einen Bericht haben aus dem Himmel und aus dem Totenreich mit irgendwelchen Fernglas gesehen und dann mitgeschrieben, sondern es ist eine Beispielerzählung. Wie in einem Traum, wie in einer Vision kriegen wir jetzt also mit, beide sind gestorben, beide sind nicht mehr auf der Erde, aber jetzt ändert sich die Perspektive, Schnitt. Wir können also mit demjenigen, der hier erzählt, entdecken, da gibt es den Lazarus, er sitzt wirklich auf Abrahams Schoß und auf der anderen Seite, wie wir gleich mitbekommen, sozusagen mitten in seinen Qualen. Der Reiche ist also in einer Atmosphäre, in der unendlich gelitten wird. Er wird gequält, es ist schwierig für ihn, es ist furchtbar, wo er gelandet ist. Da rief der Reiche, der ehemals Reiche, laut: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide große Pein in dieser Feuersglut. Wie furchtbar es sein muss, kriegt man mit, wenn man bedenkt, dass allein die benetzte Fingerspitze schon elementar Linderung bedeutet. Man kriegt es vielleicht mit, wenn man das mal jetzt so wirklich übertragen will, wenn man Durst hat und man sagt, das gibt ja auch im Deutschen diese Formulierung, da man kriegt fast den Mund nicht auf oder die Zunge klebt geradezu am Gaumen wegen Wassermangels. Man hat nicht mehr genug Feuchtigkeit, um die Zunge wirklich zu lösen. Oder wenn man beispielsweise in der Altenpflegeschaft mitunter bei Sterbenden oder bei Menschen im Koma, die müssen wirklich versorgt werden, dass die Zunge immer wieder genetzt wird, damit sie nicht austrocknet. Furchtbare Qualen. Und er bekommt sie mit. Und er wünscht sich vom Lazarus, dass sozusagen er rübergeschickt wird vom Abraham, damit er ihm den Mund ein wenig sozusagen lindere mit etwas Wasser. Doch Abraham sagte: Sohn, denk daran, dass du dein Gutes in deinem Leben empfangen hast, Lazarus ebenso das Schlechte. Jetzt dagegen wird er hier getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und außerdem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, welche von hier zu euch hinüber wollen und es nicht können, und ebenso können die von drüben zu uns herüberkommen. Hinweisschild 1. Hinweisschild 1. Jesus erzählt in dieser Geschichte nicht, also achtet darauf, wer reich ist, ist böse. Und wer arm ist, kommt in den Himmel. Das erzählt Jesus nicht. Hier kommt's gerade so ungefähr hin, aber darum geht es Jesus nicht. Und darum geht es auch Jesus in dieser Geschichte nicht. Jesus sagt wohl, dass es schwer ist, für Reiche in den Himmel zu kommen, weil mit dem Reichtum in der Regel eine Lebensweise einhergeht, die es schwer macht, sich Gott zu nähern. Wir kommen da gleich noch zu. Hier in unserer Geschichte geht es zunächst einmal darum, zweites Hinweisschild, dass es, obwohl beide gesehen werden und gesehen sich gegenseitig sehen, zwischen beiden doch eine unüberbrückbare Kluft besteht. Es gibt nach dem Tod, wenn wir so wollen, eine unüberbrückbare Kluft zwischen den einen und den anderen. Jedenfalls der Reiche, die Geschichte geht weiter, sagt dann, da sagte er, ich bitte dich, Vater, lass du ihn in das Haus meines Vaters schicktest. Ich habe nämlich 5 Brüder, dass er ihnen Kunde bringe, damit auch sie nicht an diesem Ort der Qual kommen. Jetzt wünscht sich sozusagen der Reiche, der ehemals Reiche, geradezu die leibliche Auferstehung des Lazarus, damit er seine Brüder besucht, die jetzt auftauchen, weil sich der gequälte Gedanken um sie macht. Ich habe noch 5 Brüder. Die mögen gewarnt werden, dass sie nicht landen, wo ich gelandet bin. Schick doch den Lazarus vorbei. Doch Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Er aber sagt, nein, Vater Abraham, wenn einer von ihnen aus den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Da haben wir es. Erweck den Lazarus, schick den Lazarus, und wenn der kommt, dann werden sie glauben. Doch Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Unser Gleichnis hat sozusagen 2 Höhepunkte. Der erste Höhepunkt in unserer Gleichnis hat, ist die Geschichte von dem Reichen, der alles hat, und dem Armen, der dann in den Schoß Abrahams kommt. Das scheint so der erste kleinere Gipfel zu sein, und viele haben vielleicht schon entlastend gedacht, ja, ich bin arm, aber da will Jesus gar nicht hin. Jesus macht deutlich, egal ob arm oder reich, es geht nicht um Reich und Arm, es geht um die dahinterliegende Haltung des Lebens. Es geht darum, ob jemand gottesfürchtig ist oder nicht. Es geht darum, ob jemand sich rufen und anrühren lässt von Gott. Oder ob jemand in seiner Lebensweise sich so stark fühlt, dass er glaubt und meint, er braucht Gott nicht. Jesus bleibt nicht stehen bei der Aufteilung, dass der Reiche in der Hölle und der Arme im Himmel ist, sondern er nimmt die Geschichte und führt den Dialog weiter an den Punkt, er bringt es sozusagen, er steigert sie, sagt jetzt, der Reiche bittet darum, dass der Lazarus die Brüder warnt. Eigentlich doch ein herzensgutes Anliegen, oder? Man kann nicht meckern. Aber das, was Jesus nun macht, ist, dass er die Zuhörer, die da sind, sozusagen in der Spannung hält, wie geht die Geschichte nun weiter? Und Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Und der Reiche weiß, dass, ja, das stimmt schon, auf die soll man hören, ja. Aber das tun sie nicht. Wenn ich meine Brüder kenne, tun sie das nicht. Da muss schon noch was anderes her. Da muss ein Wunder her. Da muss am besten, wenn einer von den Toten kommt und dann ihnen sagt, worum es geht, dann bestimmt, dann glauben sie. Das Spannende an dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist, während er sie erzählt, ich weiß nicht, wie es euch bei dieser Geschichte geht, während er die Geschichte erzählt, baut man ja unbewusst so eine gewisse Sympathie auf. Mit dem einen oder mit dem anderen. Wir sind immer auf der Seite der Guten, ich weiß. Aber trotzdem, ich frage ja nichts ab, denkt mal in euch rein. Wir haben immer die Tendenz, uns irgendwo zuzuordnen. Und Jesus, wenn er die Gleichnisse erzählt, er erzählt sie immer so, dass ob man will oder nicht als Zuhörer, plötzlich mitten in der erzählten Geschichte ist. Man kann nicht sagen, hat er es echt nett erzählt, gell? Sondern er erzählt die Geschichte so, dass man spürt und dass man im Nachgang weiß, dumm gelaufen. Ja, wie jetzt? Soll ich antworten? Und der Herr zwinkert Äugsken. Hauptbotschaft verstanden. Genau. Ich bin mittendrin. Ich werde geradezu hineingezogen in die Geschichte. Entweder, weil ich sage, dem geht's genauso wie mir, ich bin auch reich. Kann ja sein. Oder ich sage, der arme Lazarus, mir geht's besser als Lazarus. Aber eigentlich, ja, wenn ich mal sterbe, ich hoffe auch, ich komme in den Himmel. Wir sind irgendwo in der Geschichte drin. Automatisch. Und noch eine Beobachtung. Das Besondere an Gleichnissen, die Jesus erzählt, ist, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, steckt da ein ganz interessanter Gedanke dahinter. Nämlich in dem Moment, wo die Geschichte erzählt wird und in dem Moment, wo ich die Geschichte höre, ereignet sich Reich Gottes. Gott selbst kommt mir in dem Gleichnis, in der Botschaft dieser Worte, in der Frage, die dort gestellt wird, in dem Thema, um das es geht, unmittelbar nah. Das heißt, ich weise eigentlich nicht nur ein Wort zurück. Ich weise nicht nur, wenn ich nicht hören wollte, sagen, hat er nett erzählt, ja, kenne ich schon, hatten wir letztes Jahr auch schon mal. Steht ja auch in der Bibel, kann man jeden Tag, wenn man will, nachlesen. Also so neu, es ist nichts Neues. Wer euch hört, hört mich. Das ist die Trennung. Und sie ist nirgends so markant, wie genau an der Stelle, wo Jesus Gleichnisse erzählt. Wo Gleichnis von Jesus erzählt wird, ereignet sich, wir philosophieren ja immer so, ja, wo ist denn das mit dem Reich Gottes? Und das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und in dem Moment, wo Gleichnisse Jesu erzählt werden, kommt Gott selbst in die Situation, wenn ihr so wollt, und stellt mich genau in das Thema hinein, das dort erzählt wird. Im Gleichnis. Und in der Gleichniserzählung ereignet sich Reich Gottes für mich, in mir und bei mir und stellt mich in die Entscheidung. Und das, worum es hier geht, dieses Gleichnis, diese Parabel, hat sozusagen seinen Schwerpunkt ganz zum Schluss. Um die Frage geht es. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wir wissen im Nachgang, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wir müssten eigentlich nicken und sagen, stimmt. Wer sich vom Wort Gottes nicht treffen lässt, für den ist es auch irrelevant, ob Jesus nun von den Toten auferstanden ist oder nicht. Da ist ja einer zurückgekommen. Und wir haben schnell ganz viele und manchmal auch bloß billige Beispiele und Interpretationen an der Hand. Naja, wir wissen ja nicht, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Das haben ja nur gehirngewaschene Jünger irgendwie so erzählt. Das ist so berichtet worden, als hätte es damals eine Schaltzentrale gegeben, wo man sagt, wir schreiben jetzt ein Evangelium, wo wir die Welt verkackeiern. Das haben schon ganz andere Leute versucht und die gibt's alle nicht mehr. Jesus ist von den Toten auferstanden und es hat nur ganz wenige Jünger gebraucht und er hat die Welt revolutioniert und er hat seine Spuren bis heute in dieser Welt hinterlassen und die Gemeinde Jesu wächst immer noch. Der Punkt, um den es also Jesus geht, ist die Frage, lässt du dich vom Wort Gottes treffen? Ist dein Herz bereit zu folgen? Hörst du auf Gottes Wort? Auf Gottes Wort hören heißt leben. Gott kennen heißt leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Stellen wir uns die Situation noch einmal vor für die Menschen damals. Sie hören diese Geschichte Jesu, der mit einem bekannten Märchen beginnt. Es war einmal ein reicher Mann. Und dann erzählt er die Geschichte, wo es um Hölle und Himmel geht. Und die Geschichte endet anders als wie die Leute sie kennen, mit der plötzlichen Frage, und wo stehst du? Im Himmel? Weil du gehört hast? Oder weil dein Leben Gott fern und gottlos ist? Weil du dich auf deine Möglichkeiten, auf dein Geld, dein Reichtum, deine Fähigkeiten verlässt? Wo stehst du? Man könnte protestieren und sagen, ja, wie jetzt? Die Geschichte geht aber anders zu Ende. Aber Jesus erzählt sie so. Und gibt ein überraschendes Momentum in die Geschichte hinein und die Leute spüren, ja, da muss ich jetzt eine Antwort finden. Da muss ich mal überlegen. Das heißt ja, ich muss mich entscheiden, genau. Das heißt ja, es geht um mich, eben. Das heißt ja, so auf große Wunder warten als Voraussetzung, damit man glaubt, braucht man gar nicht. Nee. Es entscheidet sich also alles, ob ich bereit bin, mit meinem Herzen zu tun und zu machen und umzusetzen, was ich von Gott weiß. Ja? Und dann sehen wir uns wieder in Abrahams Schoß. Aber Jesus beantwortet diese Frage gar nicht bis zu Ende. Er stellt die Leute nur sozusagen unmittelbar an den Punkt, wo es um die Frage dann gespürt geht, wo Gott so nahe kommt, wo Gottes Kraft so an das Herz klopft, dass ich merke, ich bin gemeint. Ich muss mich entscheiden. Und Jesus macht deutlich, es ist höchste Zeit, dass du dich entscheidest. Weil es ist nicht berechenbar, wann man stirbt. Die beiden sind ziemlich zeitgleich vom Angesicht der Erde gegangen in der Geschichte. Es geht also um die Entscheidung. Es geht um die Frage, höre ich? Höre ich auf das Wort Gottes? Wenn hier von Gesetz und Propheten die Rede ist, dann wissen wir, das war zu der Zeit, als Jesus noch vor dem Kreuz die Geschichte erzählt. Nach Tod und Auferstehung, wenn er sie noch einmal erzählen würde, würde er wahrscheinlich sagen, seht ihr, und ich bin auferstanden. Und ich bin erschienen. und ich bin von den Toten zurückgekommen und ich bin der Erste, der Erstgeborene. Ich bin der, der zurückgekommen ist und der euch ewiges Leben verkündigt. Und es wird nur schärfer, es wird nur unnachgiebiger gefragt und die Linie wird nur klarer gezogen. Glaubst du mir nun oder glaubst du nicht? Alles, was du hast, alles, was du weißt und wissen musst, weißt du. Wo ist dein Herz? Wo ist deine Entscheidung? Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und das wünsche ich uns, dass wir da nicht irre werden dran, sondern dass wir darum wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass es wahr ist und dass es gut ist, was er uns sagt und zusagt und dass es Leben bringt und Leben bedeutet, das Wort Gottes zu hören und Folge zu leisten und gehorsam zu sein zu dem, was man hört und was man von ihm weiß. Wer hört und wer tut, wird leben. Wer Christus kennt, folgt ihm. Und Jesus sagt, wer mich liebt, tut meine Gebote. Dazu lade ich uns ein. Und ich lade uns ein, noch einmal an dieser Stelle zu Bibel Plus. Es wird um Gleichnisse gehen. Dies war eines. Einige andere werden wir gemeinsam miteinander erarbeiten. Und wir werden erleben und erfahren, dass immer wieder neu dieses Gleichnis uns genau in so eine Situation stellen wird, wo wir entscheiden müssen, wo Gott uns ganz nahe kommt, ob gefühlt oder nicht, aber wir werden es aushalten müssen, dass Christus uns immer wieder neu durch die Gleichnisse in eine Entscheidung stellt. In dem Moment, wo wir sie hören, ereignet sich Reich Gottes an mir, bei mir, unter uns. Und damals wie heute schaut uns Jesus an, mit seinen Augen der Liebe und Barmherzigkeit und lächelt und wartet auf deine und meine Antwort. Amen.